Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 92. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Zum Abschluss dieser 8. Staffel durfte ich in der Vorwoche noch Zeuge eines bizarren Schauspiels werden. Wobei, Zeuge stimmt nicht ganz, ich war Angeklagter. Andreas Holzer, Chef des Bundeskriminalamtes, hat mich geklagt, weil ich ihm ein Denkmal setzen wollte. Konkret geht es um den Kommentar Denkanstoß für Denkmäler, den ich vor 2 Jahren im Standard geschrieben habe und den Sie auch nach wie vor auf standard.at oder in meinem Buch Wenn das in die Hose geht, sind wir hin, nachlesen können. In diesem Kommentar fordere ich die Errichtung eines Denkmals für die Macher des Ibiza-Videos. Allein schon dafür, dass ohne dieses Video Karin Kneißl noch immer Außenministerin von Österreich wäre. Mit diesem Denkmal sollte aber auch Andreas Holzer gewürdigt werden, denn schließlich haben die Macher des Ibiza-Videos erklärt, dass sie das Video nie gedreht hätten, wenn Holzer schon im Jahr 2015 anders reagiert hätte. Damals war der Anwalt und spätere Videofinanzier Ramin Mirfakray bei Holzer, um ihm Belastungsmaterial gegen HC Strache zu präsentieren. Unter anderem Fotos der mit Bargeld gefüllten Sporttasche Straches, das mutmaßlich aus der Affäre um den Mandatskauf des mittlerweile inhaftierten FPÖ-Mandatars und Jan Masalek-Fluchthelfers Thomas Schellenbacher stammte. Weiters Kopien von Strache belastenden Chatverläufen und Name und Adresse eines Mannes, von dem Strache Drogen erworben haben soll. Der Mann ist übrigens einschlägig bekannt und soll laut Medienberichten in Dubai wegen Drogenvergehen in Haft gewesen sein. All das hat aber zu keinen Ermittlungen geführt, sondern nur zu einem Aktenvermerk Holzers, in dem der Name Schellenbacher nicht einmal vorkommt, geschweige denn die Aussagen Mirfakrays zum mutmaßlichen Drogenlieferanten. Aber selbst dieser von höchst selektiver Wahrnehmung geprägte Aktenvermerk hätte Konsequenzen haben müssen. Das sagt jedenfalls der ehemalige Oberstaatsanwalt für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Wien und jetziges Vorstandsmitglied von Transparency International, Georg Krakow. In einem Zeit im Bild-Interview erklärte er unmissverständlich:
Aufgrund des Inhalts des Aktenvermerks bin ich der Ansicht, dass damals ein Ermittlungsverfahren einzuleiten gewesen wäre und geführt werden hätte müssen.
wurde aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Ich habe auch nie darüber gemutmaßt, was der Grund dafür gewesen sein könnte und habe es in der Kolumne als rätselhafte Untätigkeit und Arbeitsverweigerung beschrieben. Das Erstgericht hat festgestellt, dass meine Kritik auf einem ausreichenden Tatsachensubstrat beruht und daher zulässig ist. In der zweiten Instanz hat Frau Natalia Frohner, bekannt als jene Richterin, die Alfons Menzer auf PI vor dem Gefängnis bewahrt hat, gemeint, ich hätte Holzer damit Amtsmissbrauch unterstellt. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich aber seine Untätigkeit nicht als rätselhaft beschrieben. Und der Begriff Arbeitsverweigerung kommt in jedem zweiten Bericht über Fußballspiele oder in der Kritik an Politikern vor. Wenn jeder Minister, dem schon einmal Arbeitsverweigerung vorgeworfen wurde, klagt, werden unsere Gerichte nicht mehr nachkommen vor lauter Klagen. In der Verhandlung letzte Woche hat die Richterin Nicole Barzak, ehemalige ÖVP-ÖH-Vorsitzende, zu erkennen gegeben, dass sie sich an die Meinung von Frau Frohner gebunden fühlt. Skurriler Höhepunkt war, wie der Anwalt Mürferkrei als Zeuge davon berichtet hat, wie detailliert seine gegenüber Holzer gemachten Angaben zum mutmaßlichen Drogendealer gewesen seien, inklusive Adresse des Mannes, woraufhin die Richterin wissen wollte, was die Polizei denn daraufhin unternehmen hätte sollen. Ja, klar. Man kann auch fragen, was sich der Inspektor Colombo davon verspricht, wenn er immer so neugierig bei Verdächtigen nachfragt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es nach dem nächsten Prozesstag mit einer Berufung meinerseits weitergehen wird. Mein Vertrauen in den Rechtsstaat lässt sich nicht so leicht erschüttern. Und außerdem durfte ich ja jetzt schon vor Gericht durchaus interessante Informationen hören. Zum Beispiel hat der Strache-Whistleblower Oliver Rieberich auf die Frage, warum er mit seinem Belastungsmaterial über Strache nicht selber zur Polizei gegangen ist, geantwortet, dass er sich da gleich hätte erschießen können, denn die Polizei sei durchsetzt mit parteipolitischen Interessen. Interessant auch, dass der Richter im ersten Prozess dem Anwalt Mürferkrei eine größere Glaubwürdigkeit attestiert hat als Andreas Holzer. Das lag vielleicht auch an einigen bemerkenswerten Aussagen, die der Kripo-Chef vor Gericht gemacht hat. So hat er zum Beispiel erzählt, dass er nach Erstellung seines Aktenvermerks den Anwalt Mürferkrei doch noch telefonisch erreicht hätte. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat Holzer das aber bestritten. Nicht minder erstaunlich, dass Holzer vor Gericht erklärte, er könne sich nicht erinnern, ob er mit Mürferkrei über die im Aktenvermerk nicht vorkommende Causa Schellenbacher gesprochen hätte. Vor dem U-Ausschuss hat es ganz anders geklungen. Ich zitiere aus dem Protokoll vom 24.06.2021. Frage des Abgeordneten Kreiner. Haben Sie mit ihm über Herrn Schellenbacher gesprochen? Antwort von Magister Holzer. Das war kurz Thema, ja. Kreiner. Stimmt es, dass Sie sagten, Sie bräuchten noch weitere Namen der ukrainischen Geldgeber? Holzer. Also ich habe ihn sicher gefragt, ob er dazu etwas beitragen kann. Merkwürdig, wie rasch sich diese Sicherheit wieder verflüchtigt hat. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Holzer sowohl vor Gericht als auch im Urausschuss unter Wahrheitspflicht stand. Da stellt sich dann schon auch die Frage, ob es wirklich so gescheit war, mich zu verklagen. Was war da die Motivation? Eine mögliche Erklärung liefert das Unterstützerteam von Holzer. Der Anwalt ist der Novomatic-Anwalt und bei den letzten Gerichtsterminen immer als Holzer-Fan im Publikum war ein weiterer Anwalt, der zuvor gegenüber einem Journalisten gemeint hat, höchste Zeit, dass dem Schreiber endlich das Maul gestopft wird. Wenn es tatsächlich darum gehen sollte, muss ich die Herren enttäuschen. Ich werde mir auch in Zukunft erlauben, Ermittlungstätigkeiten des Herrn Holzer kritisch zu kommentieren. Zum Beispiel einen weiteren hochinteressanten Aktenvermerk, den Holzer nach Auswertung des Handys von Thomas Schmidt verfasst hat, also von jenem Datenträger, auf dem die WKStA über 300.000 Nachrichten entdeckt hat, von denen einige mittlerweile Grundlage von Prozessen und Ermittlungen sind und weiterhin sein werden. Über diesen Datenträger hat Österreichs oberster Kriminalpolizist in einem Aktenvermerk festgehalten:
Ergebnisse der Datenauswertung. Weder auf den Mobilgeräten noch auf den sonstigen elektronischen Daten von Thomas Schmidt konnten sachverhaltsrelevante Informationen vorgefunden werden.
Wir lernen, nicht nur die Wahrheit, auch die Sachverhaltsrelevanz ist offenbar eine Tochter der Zeit. Genau genommen ist die Sachverhaltsrelevanz der Informationen von Thomas Schmidt und seinem Handy sogar eine ständig wachsende Größe, vor allem für Sebastian Kurz, Sigi Wolf und René Benko. Und ganz aktuell auch für Wolfgang Sobotka, dessen Auslieferung die WKStA diese Woche gefordert hat. Muss sich Wolfgang Sobotka deshalb Sorgen machen? Letzte Woche hätte ich diese Frage mit Ja beantwortet, aber aus einem anderen Grund. Ein Freund hat mir nämlich erzählt: Stell dir vor, jetzt wird der Sobotka sogar schon im Kurier-Interview gefragt, ob er sich noch in den Spiegel schauen kann. Also, wenn sogar Sobotkas Verlautbarungsorgan sowas fragt, dann wird's wirklich eng für ihn. Ich habe daraufhin sofort im Kurier nachgeschaut, musste aber feststellen: Fehlalarm. Alles wie gehabt. Martin Gebhardt stellt Sobotka die Frage: Gab es nie eine Phase, in der Sie sich in den Spiegel geschaut und gefragt haben, warum Sie sich das antun? Jo. Die vielleicht doch etwas naheliegendere Frage, warum Sobotka das uns und dem österreichischen Parlamentarismus antut, die muss wohl von anderen gestellt werden. Von der Frage, warum Sobotka das sich und seinem Spiegel antut, ganz zu schweigen. 8 Wochen lang habe ich vom Weindepot Neuz hervorragende Weine bekommen, so auch heute. Zum Abschluss habe ich den Cuvée Lohn 22 im Glas, ein weißes Cuvée der klassischen Rebsorten von der Rhone. Der Produzent Château Pigot gehört wiederum einem meiner Lieblingsweingüter, nämlich der Domaine du Pigot aus Châteauneuf-du-Pape. Weine dieser Domaine sind immer grandios. Wenn man das Glück hat, sie zu bekommen, empfehle ich, nicht lange zu zögern. In diesem Sinne, Prost! Die Vorweihnachtszeit ist auch dazu da, liebgewonnene Rituale zu pflegen. Zum Ritual dieses Podcasts gehört auch, dass ich in der jeweils letzten Folge einer Staffel einen Stammgast habe, nämlich Falter-Chefredakteur Florian Klenk, den ich in seiner Redaktion besuche.
Grüß dich, lieber Florian, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Du hast mir erzählt, du hast heute ganz schlimmes Kopfweh gehabt, so arg, dass du dich kurz hinlegen musstest. Meine Frage dazu: Hast du nach dem Aufwachen jemanden verprügelt?
Ja, in meinem Traum ist mir jemand entgegengekommen in der Volksgartendisco, aber es blieb beim Traum.
Aber das hast du noch nie gemacht. Also du hast noch nie jemanden nach dem Aufwachen.
Wir haben ja heute Montag und der Fabian Schmidt hat heute gepostet, dass heute der Tag ist, vor 6 Jahren, wo sich die türkisblaue Regierung angelobt hat. Mhm. Und ich zitiere jetzt den Fabian Schmidt, den ich sehr schätze, der gesagt hat: Der Bundeskanzler steht als Beschuldigter vor Gericht, der Finanzminister sitzt als Zeuge vor Gericht und muss sich in manchen Fragen entschlagen. Die Außenministerin hat Zuflucht gefunden in St. Petersburg bei Wladimir Putin und nennt ihn einen Gentleman. Der Vizekanzler wacht offensichtlich in der Volksgartendisco auf und fühlt sich bedrängt. Das war nicht Julian Hessenthaler. Was haben wir noch?
Das ist schon
der
ziemlich
Blümel,
so.
Der Blümel war beim Herrn Bahab, beim Finanzinvestor.
Geldvergraber, ja.
Und
ist auch schöne,
das ist eine schöne Bilanz.
Danke,
Werner Kogler.
Sehr, sehr beachtlich. Du sitzt bei mir, das heißt, du bist heute nicht vor Gericht. Heute ist Herwig Löger.
Ich war vor Gericht. Wie du richtig sagst, hatte ich so Schädelweh. Das ist ein kleiner Migräneanfall, dass ich heute, ich sag's aber nur hier in der Sendung, tatsächlich kurz eingenickt bin.
Verstehe ich.
Es lag auch an Hartwig Löger, der sich an nichts erinnern konnte. Und bei mir sind diese Worte von Löger so verschwommen. So, kennst du das kurz vorm Einschlafen, wenn man diesen Podcast zum Beispiel hören würde, man schläft ein und träumt
das weiter. Viele zum Einschlafen, ja.
Das dann, ist sehr beliebt. Ja. Und so ist man halt mit Hartwig Löger gegangen. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern und das könnte schon sein.
Er hat gesagt, er hat ein Erinnerungsdilemma. Das finde ich sehr schön formuliert. Ja, ja. Haben wir das nicht alle irgendwo?
Ja. Ein Erinnerungsdilemma. Wo bin ich gestern aufgewacht? Ja.
Ich glaube, das erklärt auch den berühmten Löger-Daumen. Wenn du dich erinnerst, also ohne Dilemma dich erinnerst, Hartwig Löger hatte seinerzeit dem HC Strache einen gereckten Daumen geschickt, auf eine Postenschacher-Nachricht und hat dann im Nachhinein gesagt, das sollte heißen, gib eine Ruhe.
Genau.
Da hat er sich vielleicht einfach falsch erinnert.
Ja, heute ist so ein Daumen. Ich war ja jetzt im Schwurgerichtssaal, man muss sich dieses Schwurgericht ja vorstellen wie so einen großen Theatersaal mit einer Galerie und von einem Foyer und mit Publikum. Und oben über dem Richter ist eine Marmorwand und dort wird immerhin projiziert die Akten, die gerade diskutiert werden. Und da war heute, die WKStA wertet ja diese Chats in so einer ganz, das schaut aus wie so eine Excel-Tabelle. Ne? So, das kennen wir vom SPÖ-Parteitag.
Das ist, wollte ich gerade sagen, ist der Beweis, dass sie nicht von der SPÖ unterwandert sind, weil sonst könnten sie das nicht.
Und da war ganz groß so ein schwarzer Daumen. Den er nämlich, da hat ihm der Schmidt geschrieben, wen der Kurz aller haben will, im Aussitz hat, und der hat so einen schwarzen Daumen drunter gemacht. Ne? Und er hat jetzt gesagt, das ist so, ich muss jetzt aus der Erinnerung wiedergeben, so gesagt, er hat das zur Kenntnis genommen. Das heißt nicht, dass der Kurz das bestimmt hat, wer im Aufsichtsrat oder im Vorstand da übersitzt, sondern er hat nur die Wünsche vom Kurz zur Kenntnis.
Ja, aber das ist ein bisschen unlogisch. Das müsste doch heißen, Schmidt, gib eine Ruhe.
Ja, aber vielleicht so, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich habe es verstanden, könnte man sagen.
Ich hab, also was heißt der Daumen jetzt? Der Herr Löger hat einen Daumen.
Lass mich in Ruhe, ich habe es verstanden.
Gib eine Ruhe, ich habe es verstanden. Heißt der Daumen, der gereckte Daumen nach oben. Ich glaube, der Herr Löger hat wirklich Probleme. Der ist ja auch ein bisschen arm, oder? Weil die haben sie dann verrammt später in der Wiener Städtischen.
Nein, er war früher bei der Unika und jetzt ist er, glaube ich, bei der Wiener Städtischen.
Das ist eigentlich ein klassischer SPÖ-Posten.
Ja, es ist so, wie wenn Sebastian Kurz sozusagen nach dem Ausscheiden aus dem Amt, ob man der Donaustädtler Kleingartenverein würde.
Das ist vielleicht noch frei.
Aber vielleicht zeigt das auch, dass das Land doch nicht so zwischen Schwarz und Rot aufgeteilt ist, wie wir immer glauben.
Es ist überhaupt alles anders, nicht? Also in Wirklichkeit, wahrscheinlich hat der Löger recht mit seinem Daumen, weil er hat sich einfach erinnern können, dass, so wenn man den Kindern den Zeigefinger vom Mund heißt, das gib eine Ruhe. Ja. Und sie dachte, der Strache mit seiner dicken Lippe, da muss ich einen dicken Finger nehmen, also halt den Daumen vor dem Mund. Das war möglicherweise die Erklärung für das Löger-Dilemma. Du hast diesen Prozess doch jetzt recht intensiv verfolgt. Was ist so bisher dein Fazit?
Wie schaut dieser Prozess aus? Das beginnt immer damit, dass es in der Früh im Foyer des Schwurgerichts, also wie in einem Theaterfoyer, ich weiß nicht, wer schon einmal im Burgtheater war, da gibt es ja oben in der Wandelhalle gibt es immer die Werkseinführung.
Ja, früher hat es der Marcel Bravi in der Oper gemacht, das wissen die Leute vielleicht.
Aber jetzt die Dramaturgen, also wenn die Stücke ein bisschen komplizierter sind, dann kommt immer der Dramaturg in der Wandelhalle, das Publikum kann sich Platz nehmen und dann erklärt der Dramaturg, was in den nächsten 3 Stunden passieren wird und wie dieses Stück zustande kam und was er sich dabei gedacht hat. Und das macht der Kurz auch immer vor dem Prozess, dass der stellt sich hin und streut dann sozusagen einen Spin. Also er sagt dann, was ich, der Staatsanwalt, der hat wieder das und das falsch gemacht und der hat die und die Zeugen nicht genommen und der setzt mich da unter Druck und das ist alles eine Verschwörung mit der Opposition. Und der Vorteil ist, dass der Staatsanwalt diese Werksentführung nicht machen darf. Der Medienerlass verbietet es den Staatsanwälten, vorher was zu sagen. Und es gibt auch keinen Gerichtssprecher. In Deutschland zum Beispiel gibt es immer einen Gerichtssprecher, der dann auch was sagt. Und Kurz ist natürlich ein schlauer Fuchs und weiß, durch solche Statements kriegt er Sendezeit in den Abendnachrichten. Ja, und nach dem Prozesstag, wenn die Kameras werden ja rausgeschmissen aus dem Gerichtssaal, da darfst du nur kurz so einen Schwenk machen. Da sitzt Kurz interessanterweise nie auf der Anklagebank. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ernst Strasser oder Sophie Kammersin oder der Deichtmeister, also alle prominenten Beschuldigten müssen immer auf dieser Holzbank Platz nehmen. Kurz hat sich einfach dort nicht hingesetzt, sondern setzt sich auch auf einen Tisch hinter die Zeugen. Und wenn er dort sitzt und wenn das Verfahren beginnt, dann müssen die Kameras raus. Und wenn der Prozess zu Ende ist, dann geht er kurz wieder in dieses Foyer und erzählt wieder aus seiner Sicht, wie der Prozess gelaufen ist.
Also er ist sein eigener Reporter quasi.
Genau. Und das ist wertvolle Sendezeit, weil die Medien ja sonst keine Bilder haben. Die können ja sonst nur erzählen, was hinter den verschlossenen Türen ist. Und dann schneiden sie halt wieder den Kurz an. Das ist eine sehr geschickte Sache. Als der Thomas Schmidt das erste Mal aufgetreten ist, ist es normalerweise ja so, dass zuerst der Richter fragt und dann der Staatsanwalt und dann die Verteidigung. Und an diesem ersten Tag, der ein besonderer Tag war, weil man Thomas Schmidt das erste Mal reden gehört hat, man hat das erste Mal einen Eindruck bekommen, wie der ist, da hätte die Staatsanwaltschaft natürlich unglaublich viele kritische Fragen gestellt, gut vorbereitet, weil die kennt ja den Thomas Schmidt auch schon durch viele Einvernahmen. Und da hat er kurz einen guten Trick gemacht, der hat gesagt, ich hätte gern, dass nicht die Staatsanwaltschaft zuerst die Fragen stellt, sondern ich mit meiner Verteidigung. Und das passiert eigentlich nie. Und der Richter hat gesagt, ist okay, ist ja kein Problem, dann machen Sie das. Und das hat den Vorteil, dass am ersten Prozesstag die Fragen des Staatsanwalts medial überhaupt nicht aufgetaucht sind. Kurt selber hat die Fragen des Staatsanwalts übrigens nicht beantwortet. Er hat zwar immer gesagt, er ist froh darüber, dass endlich die Wahrheit auf den Tisch kommt. Als der Staatsanwalt aber seine Fragen gestellt hat, hat Kurz einfach nicht geantwortet und hat so ganz lange Pausen gelassen. Stell mir mal eine Frage, du bist der Staatsanwalt.
Herr Kurz, wie haben Sie das SMS, kriegst eher als was du willst, gemeint? Herr Kurz, hören Sie mich? Herr Kurz, haben Sie ein Problem? Können Sie darüber sprechen?
So, und solche Pausen waren dann gleichzeitig. Und es sind alle Tagesessen, es war still. Dieser Saal, du hörst nur das Brummen so einer riesigen Heizungsanlage und hat einfach die Frage nicht beantwortet.
Das ist sehr bizarr. Wie glaubst du, ist es ein bisschen aus seiner Sicht verlaufen für den Kurz? War der bisherige Prozessverlauf gut für ihn?
Wir dürfen hier nicht den Ausgang des Prozesses erörtern. Das ist uns verboten. Mhm. Das heißt, ich darf nicht sagen, ob ich glaube, dass der Schmidt die Wahrheit sagt oder nicht oder ob der Kurz gewinnen wird oder nicht. Man kann nur ganz allgemein sagen, dass der Thomas Schmidt, wenn er der Lüge überführt würde im Gerichtssaal, seinen Grundzeugenstatus verlieren würde.
Ja.
Das können wir sagen.
Ja.
Das heißt, Thomas Schmidt gibt ganz viele Dinge zu, belastet sich nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich. Zivilrechtlich heißt, für die, die nicht Jus studiert haben, die Schadenersatzforderungen. Ja. Also zum Beispiel kann die Republik ja hergehen und sagen, okay, ihr habt 500.000 Euro für die Frau Beinschab gezahlt an Studiengeld oder ihr habt über 1 Million gezahlt an Inseratengelder für die Zeitungen und das war Untreue und Bestechung und daher will die Republik das Geld wieder zurück. Und wenn der Schmidt sagt, ich war es und dieses Geständnis abgibt, dann hat er im Zivilverfahren eine Schadensersatzpflicht. Das heißt, er haftet theoretisch für 1,5 Millionen Euro. Jetzt hat er zwar gut verdient als ÖBAG-Chef, 500.000 brutto, aber so reich ist er wieder auch nicht. Das heißt, so viel kann man sagen, würde er lügen, würde er den Grundzeugenstatus verlieren. Das heißt, er würde voll bestraft werden, kann ein paar Jahre Haft kriegen und hängt in der zivilrechtlichen Haftung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er bei der Befragung irgendwie ins Schwimmen gekommen ist. Im Gegenteil, er war eigentlich sehr differenziert, er war aufgeräumt, er ist so reinkommen, vielleicht wenn man ihn so ein bisschen beschreibt, er ist so ein bisschen kleiner, als man sich ihn vorstellen würde, wenn man ihn so auf den Covers sieht, mit so einem Rucksack und einer Trinkflasche. Das hat eine irrsinnig coole Trinkflasche da gehabt, mit einem Kaffeebecher. Na, leider, wir haben eine im Angebot, wenn Sie Falter-Abo nehmen wollen. Es gibt eine gebrandete Trinkflasche. Nein, er hatte eine Trinkflasche, die hat mich fasziniert. Die hatte so eine kleine Espresso-Tasse oben drauf. Und die hat er sich immer so runtergeschraubt und hingestellt und hat sich immer so einen kleinen Espresso eingeschraubt. Ich glaube, es war Espresso, vielleicht war es ein Tee oder was.
Ja, ja.
Also er war so hineingefedert. Ja. Man hat gemerkt, der Mann lebt schon einige Zeit in den Niederlanden, wo alles ein bisschen gemütlicher ist. Mhm. Aber es war so beeindruckend, weil alles, was er gesagt hat, hat so Sinn gemacht.
Ja.
Er hat gesagt, ja, das selbstverständlich hat sich der Sebastian Kurz eingemischt in die Bestellung der Vorstände der ÖBAG. Weil er war ja der Bundeskanzler. Er hat ja gesagt, er ist dafür da. Das heißt, Kurz hätte, wenn der Kurz genau die gleichen Worte wie der Schmidt vom Urschuss gesagt hätte, hätte man sich gedacht, ja, ehrlicher Kampel. Das sagt, wie es ist. Und seltsamerweise hat das der Kurz aber nicht gemacht.
Daran habe ich in den letzten Tagen oft gedacht.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
An diesem Tag vom Urschuss, um den es jetzt geht, den wir live vor Ort erlebt haben, wie zuerst eben der Sebastian Kurz seine Einvernahme gemacht hat, der zuerst Lick alles präsentiert hat und dann kam eben der Thomas Schmidt damals als Zweiter und der war sehr unsicher und man hat gespürt, auf den drückt was und der weiß nicht,
wie wie bei der Matura ein bisschen, das ist uns vorgekommen. Der eine hat voll gestrebert, der Landesschulinspektor Sobotka sitzt dort und der Schmidt hat nichts kennen, der hat nicht einmal gewusst, was die ÖBAG ist und der Kurz hat die ganze Zeit gehettet und
war bestens vorbereitet. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Kurz nachher gesagt hat, nachdem der Schmidt schon fertig einvernommen war, hat er gesagt, ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Glaubst du, hat er Kurz damals schon gespürt, dass möglicherweise Schmidt die Schwachstelle im System ist?
Ich glaube schon, weil er ja, also wie war denn das? Das ist in dem Prozess schon rausgekommen. Es ist ja sehr früh, für die, die es wissen wollten, klar geworden, dass die Chats beschlagnahmt waren. Profil hat der Kollege Nick Basch die erste Geschichte geschrieben, dass es möglicherweise Drogenermittlungen gegen den Herrn Schmidt gibt aufgrund von Chats. Und der Thomas Schmidt hat ausgesagt, dass der Sebastian Kurz sich von ihm einen Stick mit Chats hat geben lassen. Und zwar, jetzt wird es spannend, Chats, die bis jetzt noch nicht öffentlich sind. Über den Herrn Katzian, aber auch zum Beispiel über den Salzburger Kronenchef Klaus Bandi. Und diese Chats hat der Schmidt dem Kurz gegeben, mit der Gewissheit, dass der Kurz sie nicht verwendet. Sondern damit der Kurz sich sozusagen vorbereiten kann, was da auf sie zukommt. Mhm. 3 Tage später waren sie in der Kronenzeitung. Das einmal zu Kurz. Ja. Und dann sind merkwürdige Dinge passiert. Der Kurz hat mit dem Schmidt telefoniert, wo sie sich gegenseitig versichern, wie unschuldig sie sind. Ja. Und dieses Telefonat hat er aufgenommen. Hat aber all die Jahre nie verwendet. Erst als die Anklage kam. Und, jetzt wird es besonders spannend, Kurz war in diesem legendären ZIP2-Interview. Der Kurzfilm von Kurt Langbein beginnt damit, ja, wo Kurz Martin Thür gegenüber sitzt und der Martin Thür konfrontiert ihn mit dieser ganzen Inseratenaffäre. Und nach diesem ZIP-Interview sagt Kurz, habe er eine Signalnachricht, eine verschwindende Signalnachricht bekommen von Schmidt, die er fotografiert hat. Also er hat nicht einen Screenshot gemacht, sondern man sieht die Hand von Kurz, wie sie das Handy mit der Signalnachricht von Magister Thomas Schmidt, so steht es dort, hält. Und jemand hat das Handy fotografiert. Und zwar der Bonelli, sein Kabinettschef, sein Mitangeklagter. Also die haben damals schon gewusst, das müssen wir uns jetzt gut aufheben, das können wir vielleicht brauchen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass sie sich vielleicht ausgemacht haben, dass sie sich so eine SMS schicken und dass sie sozusagen Beweise faken. Das würde ich aber nie öffentlich behaupten, dass das so wäre, aber es ist eine Fantasie, die die Ermittler haben. Und daher wollten sie das Original-File haben. Also nicht nur eine Kopie des Fotos, sondern das Handy, um zu schauen, wann wurde das eigentlich aufgenommen. Ja. Und wollten das Handy haben, mit dem wir es aufgenommen haben. Das war das Handy von Bonelli. Das ist leider gelöscht.
Es gibt ein Pech. Es ist viel gelöscht.
Viel gelöscht.
Der Geschichte. Aber es sind neue Chat-Nachrichten aufgekommen im Prozess. Zum Beispiel die Nachricht, Achtung wegen Pandi und Dichand, die müssen noch überzeugt werden. Das hat der Schmidt geschrieben bezüglich Josef Mosers Ministerernennung.
Den er einen Erbsenzähler nennt.
Ja, genau. Ist es in Österreich gängige Praxis, dass Ministerernennungen erst von der Kronenzeitung genehmigt werden müssen?
Nicht nur Ministerernennungen, sondern auch gewisse Reformen. Also es gibt ja immer wieder, sozusagen, ich kann mich erinnern, eine Medienrechtsreform gab es einmal noch unter Faymann nach Kampusch, wo immer wieder die Dichands sozusagen auf Schiene, jetzt zitiere ich wieder Thomas Schmidt, er sagt, Dichands sind auf Schiene. Das heißt, das war immer wichtig, die Dichands auf Schiene zu bringen.
Oder in die Flieger auch. Man muss sagen, wegen einem ökologischen Fußabdruck, nicht nur Schiene, sie waren auch im Flieger. Das heißt, Dichand und ich haben Flug gebucht. Heißt ja auch an einer
anderen Stelle. Genau, sind nach Äthiopien gefahren zu zweit und haben dort einen Erlebnisurlaub. Genau,
nicht auf Schiene, oder?
Nein. Und haben dort miteinander einen Erlebnisurlaub gemacht. Mhm. Einen Herrenabend. So heißt es in den Chats von Schmidt und Benko zum Beispiel. Das ist sehr lustig. Es gibt ja so Chats, wenn man mal kurz über René Benko, wenn ich kurz abschreiben darf. Man kommt ja von einem ins Tausendste. Thomas Schmidt und René Benko haben sich ja auch immer wieder Chats. Wir haben einen schönen Artikel im Falter dazu geschrieben, die haben sich immer wieder ausgetauscht. Der René Benko wollte den Thomas Schmidt kennenlernen. Der René Benko hatte ein Steuerproblem in der Tuchlauben, im Goldenen Quartier. Und da hat er mal den Thomas Schmidt eingeladen auf die Freiung. Dort haben sie ein paar Flaschen Wein getrunken. Da hat dann der Schmidt gesagt, ich habe so Kopfweh, weil ich so viel Wein getrunken habe. Und da haben sie auch gesagt, es gibt dann einen Abend und da laden sie einen Sektionschef ein und den zweiten Sektionschef haben sie ein anderes Mal eingeladen. Die hießen lustigerweise Meier und Müller.
Das muss ich merken.
Ja, so österreichische Sektionschefnamen. Und da fragt dann zum Beispiel der Schmidt, ob also der Sektionschef Meier die Gattin mitnehmen soll und ob man die Frau Schramböck, das ist die Kaufhaus Österreich Wirtschaftsministerin, die jetzt in Saudi-Arabien arbeitet, die ist dort für digitale Reform zuständig, ob man die auch einlädt, und da sagt dann der Benko, na lieber Herrenabend.
Verstehen.
Also die Herren, diese Herrenausflüge und Herrenabende ziehen sich durch diese ganze Ibiza-Affäre.
Aber für René Benko ist es ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, mit der Sache mit dem Firmensitz.
Genau, der René Benko wollte weniger Steuern zahlen und die Großbetriebsprüfung in Wien hat gesagt, der muss das zahlen. Und seltsamerweise hat man dann, die haben sich auch in Chats, die Eva Konzert hat das aufgedeckt, die haben auch wirklich Chats geschrieben und gesagt, warum behandelt sie den Benko so gut? Ja, warum kommt sie dem so entgegen? Und in den Chats liest man jetzt, wie Benko den Schmidt immer wieder massiert hat, dass er ihm die Finanz vom Leibe hält. Und wie hat er ihn massiert? Indem er ihm ein Jobangebot gemacht hat, sagt der Schmidt. Benko bestreitet das. Aber es gibt die Chats, wo er sagt, ich hätte dich gerne als Generalbevollmächtigten der Signa. Du könntest pro Jahr 600.000 Euro verdienen, 300.000 fix, 300.000 Bonus und einen Dienstwagen kriegst du auch. Und der Schmidt hat das gestanden. Und daraufhin haben wir gesagt, naja, der Schmidt redet irgendwas daher, hat er irgendeinen Beweis dafür, dass das stimmt, dass er diesen Job bekommen hat. Und der Schmidt hat gesagt, ja, ich habe einen Beweis, ich habe das nämlich der Mama geschrieben. Die Rosemarie, der hat das als Chat geschrieben und hat sich gefreut. Mhm. Er hat sich immer wieder an Familienmitglieder gewarnt, weil er so stolz war, dass er den René Benko hat gesagt, wir sind zwei Tiroler. Und er war einmal auf der Yacht, da war er in Ibiza und hat ihm geschrieben, ob er mal auf die Yacht kommen darf. Und da schreibt ihm der Benko zurück, ja klar, komm vorbei auf ein Glas Wein. Entschuldigung, das ist mein Lieblingssatz. Der hat eine Yacht, Roma heißt die.
Ja.
Die ist 62 Meter lang, also sind zwei Railjet-Waggons, wie die Eva Konzert nachgerechnet hat. Und da hat der Benko ihm geschrieben, warte am Strand, weil die ist so eine 62 Meter Yacht, kann ja nicht einfach anlegen am Strand. Und er hat gesagt, wir holen dich mit dem Tender ab. Und ich finde, das ist der schönste Satz in den ganzen Chatprotokollen. Ich hole dich mit dem Tender ab. Ein Tender ist so ein kleines Schlauchboot.
Ja, ja. Also nicht eine Milka-Schokolade, die er mitgebracht hat, sondern.
Love me Tender. Ja. Und du musst dir einfach vorstellen, ich stelle mir das einfach vor, wie der Benko in diesem kleinen Schlauchboot aus dieser 63-Meter-Yacht, die all diese Leute finanziert haben, die jetzt umfliegen, da irgendwie an den Strand duckert und dann schneidet der Schmidt ein in Badehosen und dann fahren sie gemeinsam auf diese Yacht, trinken dort ein Glas Wein. Nachher sind die Finanzprobleme
gelöst. Schön, es wäre gut, dass die Frau Nehammann nicht mitgefahren ist. Die hätte womöglich geschaukelt mit dem Schlauchboot.
Und wir hätten die Handys gehabt von beiden.
Das Handy wieder ins Wasser gefallen. Aber ich habe immer geglaubt, Mr. 64 Meter. Ist es vielleicht die Yacht plus 2 Meter Benko?
Das kann sein, dass er vielleicht vorne so eine Art Kühlerfigur war. Ne?
Möglicherweise seine Emily vorne, der Benko seine eigene war. Also das ist definitiv noch eine interessante Frage. Du sagst aber, der Trick hat funktioniert mit der Firmensitzgeschichte.
Genau, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Den Firmensitz, da haben sie gesagt, nein, also die Firma, die Sigma ist ja gar nicht in Wien, sondern die ist ja in Tirol, in Innsbruck. Dort hat sie einen Firmensitz. Und daraufhin haben sie den Firmensitz gesagt, die ist eigentlich in Innsbruck. Und dort fand sich offensichtlich ein Steuerprüfer, der nicht so streng war. Und auf einmal hat der Benko weniger Steuer zahlen müssen. So, und jetzt haben sie aber den Konkursantrag oder den Ausgleichsantrag eingebracht und haben gesagt, der Hauptsitz der geschäftlichen Interessen war Wien. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
Das ist möglicherweise Bipolarität vielleicht, war die Sitze in Innsbruck und Wien quantenverschränkt miteinander. Weil der Zeilinger ist auch ein Tiroler, der auch in Wien sehr viel arbeitet. Möglicherweise hat es da einen Bezug gegeben. Wäre mein Tipp gewesen für Best of Böse, dass der Benko heuer gewinnt, aber du hast gesagt nein, oder?
Heute ist Dienstag, wenn dieser Podcast zum ersten Mal gesendet wird. Am Dienstag um 17 Uhr gibt es in der App Best of Böse. Wir sagen aber nicht, ihr, wer es wird. Das müsst ihr euch kaufen, das Heft.
Okay.
Wir wollen ja, dass ihr den Falter kauft, abonniert, verschenkt, Weihnachtsabos.
Okay. Einer, der auch definitiv ganz oben sein müsste und der auch jetzt vor Gericht ständig genannt wurde, Sigi Wolf. Sigi Wolf, es stellt sich heraus, dass Sebastian Kurz offensichtlich ganz ungeniert ein Putin-Fan war, weil als der Richter ihn gefragt hat, wie realistisch das war, dass der Sigi Wolf die ÖBAG übernehmen soll, hat er Kurz ganz offen darauf gesagt, wir waren ja eine russlandfreundliche Regierung. Und es ging auch um diese Chat-Nachricht, dass sie beim großen Chef waren.
Ja, genau. Also da hat der Richter gefragt, wer war der große Chef?
Ja.
Haben sie immer vermutet, wer es gewesen sein könnte. Na, ist es der Wirtschaftskammerboss Mara oder ist es vielleicht der Karl Mara aus Wien, wo sie hinfahren? Oder ist es
der Rangnick, der große Chef?
Ja, aber es
also, weil kurz zu erklären, es ging um eine Reise von Benko, Seele, dem OMV-Chef, und Sigi Wolf und Kurz, die vier Moskautiere, waren unterwegs. Und in der Chatnachricht stand, sie besuchen den großen Chef.
Ja. Also wer ist das Geheimnis wurde gelüftet. Ja. Thomas Schmidt hat es verraten, es war wirklich Wladimir Putin. Wie Sigi Wolf im Standard einmal gesagt hat.
Sehr, sehr, sehr korrekter Mann, der cool und konstruktiv auf Kritik reagiert.
Genau.
Ja. Na, da ist man der große Chef.
Natürlich. Und das schließt sich jetzt nahtlos an Karin Kneißl, die jetzt in einem BBC-Interview gesagt hat, sie hat noch nie so einen wohlerzogenen Gentleman erlebt und so eine intellektuelle Größe wie Wladimir Putin.
Ja.
Und jetzt ganz ehrlich, wenn mir jemand meine zwei Ponys mit der Militärfrachtmaschine von Libyen nach St. Petersburg fliegt, sage ich das auch.
Schon. Da schnarcht der Hund unterm Tisch und freut sich, dass die Pommes wieder da sind. Aber ist damit quasi eingestanden, wer Österreich die Gasabhängigkeit von Russland eingebrockt hat?
Nur sagen wir mal so, der Seele hat diesen langfristigen Vertrag gemacht. Damals in der ÖIAG war ja damals auch wirklich Sigi Wolf. Sein Finanzminister, der drüber war der Hans-Jörg Schelling. Und der Hans-Jörg Schelling hat ja nachher auch einen schönen Vertrag bekommen, nämlich von der, was glaubst du, rat mal,
Na, sicher nicht als Winzer, weil den Wein hat er nicht angebracht.
Winzer nicht? Was könnte sonst? Was könnte sonst für einen Beratervertrag?
Ah, Rosneft oder falsch. Gazprom.
Richtig.
Gazprom.
Rosneft hat wer gekriegt?
Der Schüssel.
Ja, war, und oder? Wer noch? Ja.
Rosneft, wer war noch Rosneft?
Na, die Kneißl.
Die Kneißl auch ja. Rosneft. Ja, gut. Sehr, sehr gut.
Dann Staatsmann.
Ja. Und sie ist ja Russia Today.
Und wer hat Staatsmann Aufsichtsrat gekriegt?
Der Kern.
Ja.
Ja, ja. Na, es ist schon schön, dass wir diese guten Wirtschaftsbeziehungen zum eurasischen Raum immer gepflegt haben und genau. So. Wird das irgendwann nochmal aufgearbeitet oder haben wir dann Hut auf und
die sagen... Die NEOS waren heuer, ich glaube letztes Jahr, für einen Russland-Urschuss. Mhm. Das hätte ich eigentlich cool gefunden. Ja. Ist aber nicht dazu gekommen. Schaut.
Wäre aber hochinteressant, ja. Weil vor allem das Problem ist ja...
Mit denen auch die SPÖ so ein bisschen interessieren, SPÖ und Russland. Und so. Da gab es ja die österreich-russische Freundschaftsgesellschaft, da war früher Herr Matznetter, den ich zwar grundsätzlich für einen integren Menschen halte, der sich aber dann doch in Sachen Ukraine immer wieder, er hat gesagt, beide wollen mit dem Töten nicht aufhören, beide Seiten. Das fand ich auch interessante Einlassung. Das ist ungefähr so, wie wenn man, weiß ich nicht, wenn irgendwie ein Bankräuber in der Bank steht und schießt auf die Geiseln und die schießen zurück und man sagt, beide wollen mit dem Töten nicht aufhören. Ne? Das ist wirklich, wirklich ein treffender Vergleich. Ja. Die SPÖ hat sich überhaupt sehr hervorgetan, heuer in Sachen Ukraine.
Mhm. Es waren ein paar peinliche Meldungen dabei. Absolut. Jetzt akut poppt die Masaryk-Geschichte wieder auf. Herr Masaryk dürfte sogar noch als russischer Agent aktiv sein.
Ja, das ist aber untertrieben. Das soll die Wagner-Truppe mitfinanziert haben und jetzt dann beteiligt sein, dass sie in Afrika wieder sich konstituiert. Das ist so ziemlich wäre eine der größten Verbrechen, die man sich eigentlich vorstellen kann.
Absolut.
Das finde ich spannend. Das schreibt das Wall Street Journal mit unter Berufung auf westliche Geheimdienste. Glauben wir mal so, dass das stimmt, was im Wall Street Journal steht.
Ja, da möchte ich daran erinnern, wer ihm geholfen hat bei der Flucht. Da war der Herr Weiß.
Das war der Herr Weiß. Der Herr Weiß war der stellvertretende Chef der österreichischen Auslandsspionage. Der hätte BVD-Chef werden können, hat sich kurz ein bisschen so Chancen aufgeregt, oder zumindest Chef der Abteilung für Auslandsspionage ist er dann nicht geworden, ist dann in einen Burnout verschwunden und wurde immer wieder im Hyatt-Hotel gesehen mit ehemaligen FPÖ-Beratern und dem ehemaligen BVD-Chef Gerd René Polly. Das war der, der den Herrn Strache beraten hat. Und diesem Herrn Weiß unterstellt der Peter Griedling, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, das war der letzte BVD-Chef, er unterstellt ihm zwischen den Zeilen, dass der Herr Weiß zuständig war für jenes Pamphlet, das die sogenannte BVD-Affäre ausgelöst hat. Also eine ganze Riege an Vorwürfen, die sich allesamt das falsch herausgestellt haben, die aber diese Razzia ermöglicht haben. Und diese Razzia wiederum hat ermöglicht, dass der BVD über mehrere Monate oder Jahre lahmgelegt war. Man wollte den BVD-Chef Griedling loswerden, um einen FPÖ-Nahen hinzusetzen. Und bezeichnet auch heute immer noch in der FPÖ das BVD als linke Zelle, die arme ÖVP überwacht.
Die FPÖ überwacht.
Ja, FPÖ überwacht. Ja, ja. Und daher lohnt sich wirklich, das Buch von Griedling zu lesen, weil der Griedling behauptet im Wesentlichen, dass die FPÖ sich über diese Maßnahme auch Wissen verschafft hat, über ein Geheimwissen über Russland. Da gab es einen Financial Times Artikel und mich hat das, haben wir gedacht, wenn dieser Financial Times Artikel in Deutschland, über Deutschland erschienen wäre, wäre da die Hölle los. Bei uns ist er ganz kurz abgenickt worden. Die Financial Times hat geschrieben, das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinen Räumlichkeiten, die hatten ja eine Backup-File mit der ganzen Kommunikation mit allen europäischen Partnerdiensten. Das beschreibt der Griedling. Und dieses Backup-File, das in einem vierfach gesicherten Hochsicherheitstrakt gelegen ist, hat die Staatsanwaltschaft, die WKStH, die sich da nicht gerade mit Ehre begeckert hat, mitgenommen und einfach beschlagnahmt. Und der Griedling hat die Hände zusammengeschlagen und gesagt, ihr könnt es nicht einfach mitnehmen. Das sind die Informationen unserer Partnerdienste. Das sind wirkliche Staatsgeheimnisse. Und ihr müsst es wieder hergeben. Die haben es dann auch wieder hergegeben, aber das hat dazu geführt, dass die Financial Times die interessante Behauptung aufgestellt hat, dass die FPÖ in den Besitz oder zumindest in den Gewahrsam kam dieser geheimen Festplatte mit der Information der Partnerdienste, wo natürlich auch Informationen über Russland drauf ist. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der österreichische Geheimdienst oder Nachrichtendienst BVD aus dem sogenannten Berner Club hinausgeworfen wurde. Der Berner Club ist ein Netzwerk von Geheimdiensten, so eine Art informelle Austauschrunde, und dort wurden die Österreicher rausgeschmissen.
Es gibt noch einen zweiten intensiven FPÖ-Bezug zu Masaryk, nämlich der zweite Fluchthelfer. Das war der Herr Schellenbacher. Das ist jener Abgeordnete, wo es heißt, es wurde sein Mandat gekauft mit dem Geld in der Sporttasche von HC Strache. Der sitzt jetzt mittlerweile im Gefängnis wegen einer anderen Geschichte. Wird diese Causa irgendwann noch einmal aufgearbeitet?
Weiß nicht, das war damals nicht strafbar. Das war auch ein österreichisches Spezifikum. Du konntest damals einfach Geld zahlen für den Abgeordneten und es war nicht strafbar. Das hat man mittlerweile geändert. Lustige kleine Tangente noch. Ja. Weil die Staatsanwaltschaft damals diese Dokumente beschlagnahmt hat, hat man das Gesetz geändert und hat gesagt, wenn in Zukunft die Staatsanwaltschaft Staatsgeheimnisse beschlagnahmt, dann darf die Behörde, deren Staatsgeheimnisse beschlagnahmt wurde, einen Widerspruch einlegen. Mhm. Das heißt, das muss man dann versiegeln. Das kann man nicht so einfach einsackeln, sondern es wird versiegelt und dann muss man durchgehen, ob da mal ein Staatsgeheimnis ist. Und dieses Recht hat Bundeskanzler Nehammer geltend gemacht, heuer. Auch ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit. Warum? Die Staatsanwaltschaft ist gekommen und hat den Mail-Server von den Presseleuten von Sebastian Kurz beschlagnahmt. Warum? Weil die Herren Fleischmann und Frischmann und Schmidt und wie sie alle heißen, ihre Handys gelöscht haben. Und daher hat die Staatsanwaltschaft gesagt, um zu beweisen oder um zu rekonstruieren, ob das, was da Thomas Schmidt aussagt, richtig oder falsch ist, braucht man die Mails aus dem Bundeskanzleramt. Und der Bundeskanzler hat zuerst gesagt, wir geben es nicht her, weil das sind lauter private Mails. Weil die Sekretärin hat vielleicht irgendwie dem Sekretär eine Liebesnachricht geschickt und das kommt dann in die Zeitungen oder so. Oder das ist, vielleicht hat sie einen Flug gebucht. Also ich zitiere.
Ja, oder Waffschiene.
Dann haben die Gerichte gesagt, nein, das muss er trotzdem hergeben, weil das kann man ja aussortieren. Und dann hat Nehammer gesagt, vertreten durch die Finanzprokuratur, es könnten möglicherweise es nicht auszuschließen, dass da auch Staatsgeheimnisse drin sind.
Also private Staatsgeheimnisse.
Ja, so ähnlich.
Das Staat, ist schön, mehr privat, schön. Weniger Staat. Genau. Ist
was zur Folge hat, dass das Verfahren, das da schon ein Jahr verzögert war, nur dass die Staatsanwaltschaft, weil man immer sagt, warum dauern diese Verfahren so lang? Man sieht ja immer Caroline Edt-Stadler, die sagt, das dauert alles so lang, das ist eine Zumutung für die Beschuldigten und die werden dann verfahren. Die Wahrheit ist, die verzögern es, wo es geht. Und zuerst haben sie es verzögert mit dem Argument, das sind private Nachrichten und jetzt haben sie es verzögert mit dem Argument, das sind Staatsgeheimnisse. Und jetzt nehmen sie dieses Gesetz, das in der BVD-Affäre erfunden wurde, her und sagen, wir können ja nicht ausschließen, dass es Staatsgeheimnis ist. Der Richter war allerdings auch nicht blöd und hat gesagt, warum könnt ihr das eigentlich nicht ausschließen? Weil es gibt ein sogenanntes Informationssicherheitsgesetz und wenn jemand ein Staatsgeheimnis per Mail schickt im Bundeskanzleramt, dann muss er das genau verakten. Mhm. Also legt's vor, die Akten, wo das drinsteht. Die suchen sie jetzt.
Toi, toi, toi. Wird spannend. Ich muss trotzdem noch mal kurz auf den Schellenbacher zurück, weil ich ja, mir geht es ja nicht so gut wie dem Kurz. Ich musste ja auf der Anklagebank sitzen, Platz nehmen. Die Richterin hat extra darauf bestanden, weil ich dem Holzer, dem obersten Polizisten, vorgeworfen habe, dass er nicht ordentlich ermittelt hat.
Ja, das ist untätig.
Rätselhafte Untätigkeit.
Rätselhafte Untätigkeit.
Ja, ja, ja. Und da geht es unter anderem um Schellenbacher. Der mehrfachgereihte Anwalt, der Ibiza Videomacher, hat das bestätigt, dass er Foto von der Sporttasche damals vorgezeigt hat, dass sie intensiv über die Causa Schellenbacher gesprochen haben.
Ein paar Jahre vor Ibiza.
Ein paar Jahre
der vor Mirfaka Ibiza. Der Mirfaka ist der Anwalt, der das Ibiza-Video ganz genau finanziert hat.
Ja. Ja. Und der Holzer wurde auch im Parlamentarischen Urschuss zu diesem Thema befragt. Und da hat er gesagt, ja, sie haben darüber gesprochen. Über die Causa Schellenbacher im Aktenvermerk kommt sie aber nicht vor. Und jetzt vor dem Gericht erklärt er, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Wie ist das eigentlich so mit der Wahrheitspflicht? Als Zeuge vor Gericht oder im Urschuss gilt sie gleichermaßen? Oder gibt's
ja, es könnte das wiederum der Rechtfertigungsgrund des Entschlagungs, des Wahrheitsdilemmas sein. Das wir schon von Löger kennen.
Mhm. Aussagenotstand quasi.
Nein, nicht Notstand, sondern einfach Erinnerungsdilemma.
Ein Erinnerungsdilemma.
Es liegt ein Erinnerungsdilemma möglicherweise vor. Ich finde den Prozess ja irrsinnig grotesk, weil du ja mir eigentlich nicht Amtsmissbrauch vorgeworfen hast, sondern rätselhafte Untätigkeit. Ja. So, untätig kann ich ja auch sein, weil ich überfordert bin. Untätig kann ich auch sein, weil ich vielleicht einfach ein schlechter Ermittler bin, weil ich nicht so kreativ bin. Die WKStA hat ja dem Bundeskriminalamt immer gezeigt, dass man auch ein bisschen kreativer ermitteln kann, dass man die Daten schneller auswerten kann. Und das, was ich in deinem Prozess so spannend finde, ist, dass das Oberlandesgericht, der Senator Frau Frohner, der ist bekanntlich streng, gesagt hat, der Vorwurf der Untätigkeit ist der Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Und Amtsmissbrauch ist sozusagen eine strafbare Handlung. Wir merken schon, sie turnt sich immer mehr rauf ins Gebirge des Kriminellen. Und der Vorwurf des Strafbaren darf man nur erheben, wenn er sozusagen die journalistische Sorgfalt wahrt und die ist nicht gewahrt, weil es eine satirische Kolumne. Und daher muss das wieder zurück. Und jetzt sitzt dort eine Richterin, die schon einmal geurteilt hat, dass der Vorwurf, die ÖVP sei korrupt, dass sie diesen Vorwurf nicht zulässt. Und zwar ging es um ein Verfahren, dass der Finanzminister Blümel gegen einen Pensionisten, der auf Twitter vor 400 Handeln geschrieben hat, die ÖVP ist entweder korrupt oder vergesslich oder irgend sowas. Die Richterin hat gesagt, den Vorwurf der Korruption lässt sie nicht zu. Das ist wie so, weiß nicht, wie Metternichs Zeiten, das lasse ich nicht zu. Und das ist insofern originell, weil die ÖVP heute noch Ratenzahlungen zahlt an die Telekom Austria für Schmiergeld, das die Telekom Austria gezahlt hat.
Ja.
Weil die ÖVP heute belastet wird von Thomas Schmidt und von der Sabine Beinschab, dass Studien für die ÖVP mit Steuergeld bezahlt wurden. Man könnte auch sagen, die sollen das endlich einmal zurückzahlen. Ja? Mhm. Also wir reden von einer ÖVP, wo der Karl-Heinz Grasser zu 8 Jahren Haft wegen Bestechung nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Wo der Ernst Strasser ins Gefängnis gegangen ist wegen Anbahnung von Bestechungen. Wo der ÖVP-Chef von Kärnten, der Herr Martins, ins Gefängnis gegangen ist für Bestechung rund um die Hypo, den Hypo-Verkauf. So, und da sagt jetzt diese Richterin, sie lässt diesen Vorwurf nicht zu. So, dieses Urteil wurde vom Oberlandesgericht aufgehoben. Das Oberlandesgericht hat gesagt, man darf diesen Vorwurf sehr wohl machen. Ich habe mir diese Richterin dann im Archiv angeschaut und habe gesehen, dass sie früher ÖH-Chefin der ÖVP war, der AG. Ich habe mir gedacht, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, da ist zumindest ein Futzel von einem Anschein der Befangenheit gegeben. Und wenn ich jetzt deinen Prozess verfolge, wie sie dich befragt, denke ich mir, ob nicht sozusagen auch ihre politische Vorgeschichte zumindest ja, Anlass wäre, mal darüber nachzudenken, ob sie vielleicht eine gewisse Nähe zu dieser Partei hatte, die für ein öffentliches Verfahren problematisch sein könnte. Und jetzt erheben wir keinen Strafrecht.
Nein, natürlich nicht. Sie fragt halt schon grundsätzlich. Ich muss sagen, sie hat zum Beispiel den Zeugen mir vergreiben gefragt, nachdem er gesagt hat, er hat sogar bei seiner Einvernahme Adresse und Name von dem mutmaßlichen Drogenlieferanten angegeben, hat sie ihn darauf gefragt, was hätten die Polizei daraufhin unternehmen sollen. Also das ist eine grundsätzliche Frage. Und es fragt ja zum Beispiel, wieso der Inspektor Colombo, wieso der immer so nachfragt bei der Verteidigung. Was verspricht sie dir davon? Also das ist schon eine ganz grundsätzliche Frage, die man daraus stellen kann. Bleiben wir beim Thema Justiz, Florian. Es wird eine Justizreform geben, oder es soll eine Justizreform geben. Sie ist schon lange, lange angekündigt. Immer nur tröpfeln so Einzelheiten hervor. Dass es die Oberstaatsanwaltschaft soll neu geordnet werden. Es soll Chefstaatsanwälte geben. Gleichzeitig gibt es sowas wie das Zitierverbot, das herumgeht, die Lex Klenk. Was geht da momentan ab?
Also 3 Ebenen gibt es. Die eine, die ganz große Ebene, lautet, die Weisungsspitze soll nicht mehr ein Politiker sein, die Justizministerin in diesem Fall, sondern ein Dreier-Senat bestehend aus, ich sage jetzt mal, männlichen und weiblichen Lordrichtern mit weißen Perücken, die nichts mehr werden wollen, die frei von Einflüssen sind und die da oben sitzen als Gremium. Das ist eigentlich grundgescheit. In entwickelten Demokratien hat man sowas, dass nicht der Parteipolitiker die letzte Instanz da oben ist, sondern dieser Dreier-Senat. Und dieser Dreier-Senat ist nach Abschluss des Verfahrens dem Parlament verantwortlich. Also so hätte man auch die parlamentarische Kontrolle. Das hat sich eine Expertengruppe ausgedacht und die ÖVP war ursprünglich dafür, hat aber gesagt, wir sind nur dann dafür, wenn es auch ein Zitierverbot gibt. Was meint Frau Edtstadler damit? Die ist die Spiegelministerin, die sagt, die Journalisten sollen aus den Ermittlungsakten der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht zitieren dürfen, solange keine Anklage erhoben wird. Jetzt wissen wir aber, dass diese Verfahren elendslang dauern und wir wissen auch, dass in diesem Vorverfahren, wo diese Protokolle gemacht werden, die entscheidenden Weichen gestellt werden. Also man hätte wahrscheinlich den Lukona-Prozess nie erlebt, wenn nicht zum Beispiel der damalige Aufdeckungsjournalist Bretter-Ebner aus den Akten zitiert hätte, die ihm damals die Bundesländerversicherung als Geschädigte zur Verfügung gestellt hat. Oder man hätte viele, der NS-Arzt Heinrich Gross oder der Fall Omo Fuma, aber auch der Fall Grasser, viele Fälle hätte man nicht machen können, wenn wir nicht zitieren. Und das Zitieren ist wichtig, weil wir ja durch die Originalzitate die Wahrheit viel besser beschreiben können. Wo war meine Leistung? Da bin ich jetzt super nackt. Vergiss nicht, du hackelst im ÖVP-Club, du bist die Hure der Reichen, du kriegst eh alles, was du willst, wir brauchen steuerbare Weiber. Das sind alles Zitate, die ja Korruptionsvolksprosa sind und die man so einfach verwenden muss, weil das kann man nicht einfach umschreiben. So. Und jetzt sagen die Grünen aber, nein, das wollen wir nicht, weil das wäre verfassungswidrig. Die Deutschen haben das zwar, aber dort grätschen mittlerweile die Höchstgerichte rein. So, und jetzt gibt es einen dritten Komplex, der ist sehr, sehr spannend. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass das sogenannte Datenschutzprivileg der Medien verfassungswidrig ist. Was heißt das? Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung. Jeder, der Daten sammelt, muss denjenigen, der davon betroffen ist, Auskunft geben, welche Daten man hat und man muss diese Daten auch löschen. wenn der andere das will, wenn das vorgesehen ist. Außer die Journalisten. Weil wenn jetzt zum Beispiel Sebastian Kurz herkommt und sagt, ich möchte alles haben, was ihr über mich gespeichert habt in euren Redaktionscomputern, dann würde es ja kein Redaktionsgeheimnis geben, weil dann wüsste er, welche Dokumente wir haben. Und daher hat man gescheit damals gesagt, Medien nimmt man davon aus, weil die haben eine demokratische Rolle, die müssen recherchieren. Und wenn jetzt jeder zu uns kommen könnte und sagen könnte, gebt uns die Akten, wo wir vorkommen, oder vielleicht löscht sogar die Akten, wir wollen das gar nicht haben, dass ihr das habt, sondern was ist der Zweck des Sammelns, dann müssten wir die Redaktion öffnen und die Datenschutzkommission könnte hereinkommen und könnte sich alles mitnehmen. Daher Datenschutzprivileg. So, und jetzt hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass das so ganz pauschal für uns nicht gilt, ist verfassungswidrig, weil es gibt auch das Recht auf Privatleben und das Recht auf Datenschutz und das ist auch ein Grundrecht. Und daher muss der Gesetzgeber hier eine Abwägung schaffen. So. Und jetzt sitzt Schwarz-Grün gerade da und versucht, ein Gesetz zu schreiben, das diese Abwägung schafft. Und das Problem dabei ist, dass dem Vernehmen nach die ÖVP sagt, machen wir gern, aber nur, wenn das Zitierverbot kommt.
So. Kuhhandel, klassisch.
Klassischer Kuhhandel. Was aber wirklich ein Dilemma ist, weil wenn das Datenschutzprivileg für uns aufgehoben wird, dann haben wir da die Datenschutzkommission drinnen. So, wenn ich jetzt einen Innenminister Kickl habe oder einen Bundeskanzler Kickl und einen Innenminister Wilimski und einen Justizminister Hafenecker und dann vielleicht noch einen, weiß ich nicht, Informationsminister Schellenbacher mit einem Polizeipräsidenten Strache, dann ist es auf einmal vorbei mit dem Redaktionsgeheimnis. Was nicht heißt, dass wir das nicht irgendwo verstecken könnten, aber es würden sich die Leute uns nicht mehr anvertrauen, weil wir ihnen das Redaktionsgeheimnis nicht mehr geben könnten. Ja. Wir haben ja heute die Situation, dass die allermeisten Medien das Redaktionsgeheimnis hochhalten. Ausnahme Kronenzeitung. Wir erinnern uns, Kronenzeitung hat ja den Informanten in der Causa Pilnacek verraten. Also sie haben eigentlich nur geschrieben, Christian M., BZÖ-Politiker und Glücksspielunternehmer, wenn man das in Google eingebaut hat, hat man das in der Natura sofort gefunden. Ja. Der hat sich fürchterlich aufgeregt, hat dem Herrn Tichern einen Brief geschrieben, hat gesagt, so war das nicht ausgemacht. Aber normalerweise sind die professionellen Medien ja dafür da zu sagen, Redaktionsgeheimnis ist so eine Art Beichtstuhl der Demokratie. Also wenn es einen Missstand gibt, dann könnt ihr uns Dokumente übergeben und wir dürfen euch schützen. Das ist ein Privileg, das der Staat vorsieht, dass der oberste Gerichtshof schützt. Ja? Also dass wir zum Beispiel die gesamte ÖVP-Buchhaltung ÖVP-Buchhaltung bekommen haben, der Kollege Josef Redl, und Serien schreiben konnten, wie die ÖVP die Parteikostengrenze, die Wahlwerbungskostengrenze überschritten hat, ist einem Informanten zu verdanken, den wir nicht nennen dürfen oder müssen. Dürfen dürfen wir schon, aber müssen nicht.
Ja. Und wie glaubst du, wird das ausgehen?
Naja, die Hoffnung ist, und das hört man sozusagen auch aus der Welt der Grünen, dass sich doch die Zeitungsverleger, also die Zeitungsunternehmen einen Entwurf sozusagen einmal präsentieren, der diese Abwägung vor sich nimmt und dass alle Zeitungen hier schon eine Front bilden und sagen, hier geht es nicht um irgendein Privileg und hier geht es nicht um irgendwelche kleinen Rechteln, sondern hier geht es um ganz grundsätzliche demokratiepolitische Institutionen, nämlich das Redaktionsgeheimnis. Ja. Wenn es das nicht gibt, gibt es auch keinen investigativen Journalismus. Jetzt kann man natürlich sagen, wir wollen keinen investigativen Journalismus haben, wir wollen nicht einmal, dass die Medien, selbst wenn es ein Akt ging, aus dem Akt zitieren, aber wir wollen vom Urschuss lügen dürfen. Und außerdem wollen wir, das ist auch so ein Wunsch gewesen, wir wollen, dass die Untreue nicht mehr so hart bestraft wird. Wir wollen außerdem, sagt auch die ÖVP, dass die Verfahren dann irgendwie nach einiger Zeit automatisch zu Ende sind. Also wenn man lang genug verzögert, dann ist es auch irgendwann aus. Außerdem wollen wir, dass nicht, wenn es mehrere Beschuldigte gibt, die Verfahren in einem Verfahren geführt werden, sondern dass es aufgesplittet wird. Also man kann natürlich schon mit einfach gesetzlichen Bestimmungen und Unterlassungen insgesamt die demokratiepolitische Waage in Richtung ÖVP drücken.
Ist nicht die Gefahr, dass da echt zeitlich Gefahr in Verzug ist, weil wir haben wenn wir heuer in einem Jahr beieinander sitzen, ist es möglicherweise alles schon.
Ja. Und da muss man hoffen, da muss man ja wirklich hoffen, dass die ÖVP, die ja doch noch einige Leute sitzen hat, die sich sozusagen bürgerlichen Werten verpflichtet fühlen und die Pressefreiheit ist so einer dieser bürgerlichen Grundrechte, dass die irgendwann sagen, hey Moment, auch wenn man diese wie sagen es zu mir immer, diese Aktivisten nicht mengen und finden, dass diese Journalisten alle eigentlich linkslinke, der Herr Schütz hat das immer gesagt, ist ein linkes Zeckenparadies ist. Und aber trotzdem müssen wir schon feststellen, wir brauchen den Journalismus. Ja? Also noch einmal, die ÖVP sollte sich vielleicht an die Affäre Lukona, Noricum erinnern, vielleicht auch in Wien schauen, was Zeitungen, auch der oft von der ÖVP gehasste Falter in Sachen SPÖ aufdeckt. Also das Zitieren dürfen ist ganz, ganz wichtig für die begleitende Kontrolle in einer Demokratie.
Wir könnten jetzt aufhören mit einem furchtbar frustrierten Ausblick auf das nächste Jahr. Volkskanzler Kickl steht vor der Tür. Du glaubst ja eher, dass das kommen wird, habe ich so mitgekriegt? Oder?
Ich glaube, dass das kommen wird, ja. Also ich glaube nicht Volkskanzler Kickl. Also mein Bett ist, die ÖVP wird sagen, mit dem Babler können wir leider keine Koalition machen, weil der will sozusagen, dass die Kinder in den Zwangstagsschulen mit Hammer und Sichel veganes Fleisch essen. Und daher müssen wir leider jetzt zum Wohle der Republik mit der FPÖ eine Koalition machen. Und die FPÖ wird sagen, damit unsere Kinder nicht mit Hammer und Sichel in der veganen Zwangstagsschule essen,
wird Herbert Kickl
sich bereit erklären, für das Amt des Nationalratspräsidenten zu kandidieren. Mhm. Stimmenstärkste Fraktion. Also mein Tipp ist, wir werden einen ÖVP-Bundeskanzler haben, plus ein paar sehr wichtige FPÖ-Minister, Justiz, Inneres, vielleicht Infrastruktur, wo man auch ein bisschen was verteilen kann an Geldern. Und Kickl wird Nationalratspräsident und wird dann in Wien gegen Michael Ludwig antreten.
Okay,
das ist so ein bisschen das Heider-Modell. Vielleicht Marlene Swatzek oder die Frau Fürst, da gibt es ein paar Figuren.
Ja, ich wollte eigentlich...
Das ist meine Theorie.
Ich wollte ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, irgendwas
aber
Positives,
Dreierkoalition, was Erfreuliches. Aber dass es eine Dreierkoalition gibt mit Nehammer, Babler, Neos oder den Grünen, ich glaube, dass die... Ich hätte das geglaubt, bevor Johanna Mikl-Leitner die Koalition mit der FPÖ gemacht hat. Ich habe mir gedacht, die wird mit dem Hergovic eine Koalition machen, ja. Der ist vielleicht ein bisschen koschert gewesen, weil er gesagt hat, der lässt sich die Hände abhacken, aber der musste sich halt da so ein bisschen, sondern haben wir gedacht, okay, die machen da jetzt eine gemütliche schwarz-rote Koalition, aber dass sie wirklich den Landbau und den Waldhäusl, ja, den Schutzpatron der Wälder, wie er gesagt hat, weil er den Namen Wald im Namen hat,
genau.
Originalzitat, dass sie mit dieser Truppe eine Koalition macht, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Auch mit besten Beziehungen zu den Identitären, über den Herrn Teufel und so.
Nein. Das wäre fast schon würdig des Platz 1 für Best of Böse. Aber mehr verrate ich nicht.
Ich will noch was Positives, Florian, zum Abschluss. Es gibt eine Kommission, die aufarbeiten soll, die Ära Pilnacek.
Wir haben eine Kommission, die leitet der Martin Kreutner. Für die es nicht mitgekriegt haben, der Herr Pilnacek wurde dabei aufgenommen, wie im Sommer ein paar Wochen vor seinem Tod gesagt hat, dass die ÖVP immer wieder bei ihm interveniert hat, Verfahren zu unterschlagen und dass er sich dem entgegengestellt hat. Und das Justizministerium nimmt das zum Anlass, alle politischen Verfahren noch einmal anschauen zu lassen, und zwar von Martin Kreutner. Martin Kreutner ist der ehemalige Chef des Büros für interne Angelegenheiten, hat das Korruptionsvolksbegehren gemacht, und der wird sich jetzt alle Staatsanwälte, und zwar nicht nur die Aktiven, sondern auch die ausgeschieden sind und die Rechtsanwälte wurden, hernehmen und fragen, wie das mit dem Herrn Pilnacek so war. Und das wird spannend.
Das wird spannend, wird vielleicht auch unser Lieblingsfall Ideenschmiede auch noch einmal thematisiert, wo der Pilnacek damals verhindert hat, dass Herbert Kickl aussagen musste.
Genau.
Alle anderen wurden verurteilt oder zur Diversion zumindest verurteilt. Herbert Kickl musste nicht einmal aussagen. Und das ist doch etwas, wo ich zum Abschluss sagen kann, möge diese Übung gelingen. Florian, ich danke dir für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die 92. und vorläufig letzte Folge von Schäuber fragt nach. Aber keine Sorge, ich lasse mir auch weiterhin nicht das Maul stopfen. Gegen Ende Februar, Anfang März wird es eine neue Staffel von meinem Podcast geben. Wenn Sie zwischenzeitlich hören und sehen wollen, was ich zu sagen habe, kommen Sie zu meinem laufend erneuerten Programm Sag du Florian, was ist jetzt schon wieder mit Florian Klenk? Oder zu meinem Kabarettstück Alte Hunde, neue Tricks mit den Staatskünstlern im Wiener Rabenhof und demnächst auf Tournee, unter anderem in Salzburg, Klagenfurt, Telfs, Klosterneuburg oder diese Woche am Mittwoch in Oberwaltersdorf. Für heute und die vergangenen 8 Wochen sage ich danke fürs Zuhören, danke für die vielen erfreulichen Reaktionen. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, alles Gute fürs neue Jahr und bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.